Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die europäische Sozialdemokratie ist nicht erst seit den Europawahlen Ende Mai in der Krise. Bei nahezu allen Wahlen haben die sozialdemokratischen Parteien in den letzten Jahren verloren. In Frankreich, in den Niederlanden, in Österreich und Deutschland. Die Liste ließe sich fortsetzen. Und wenn wir auf die SPD in Deutschland schauen, dann manifestiert sich die Krise nicht nur in historisch schlechten Wahlergebnissen, sondern auch in Führungskrisen. Martin Schulz wurde erst bejubelt und dann schnell fallen gelassen. Andrea Nahles, so heißt es, aus dem Amt gemobbt. Über die Krise der europäischen und besonders der deutschen Genossen habe ich mit dem Schriftsteller Ingo Schulze gesprochen, der sich letztes Jahr für die linke Sammlungsbewegung Aufstehen engagiert hat. Ingo Schulze, Aufstehen haben Sie allerdings erst kürzlich für gescheitert erklärt. Hat die Idee der Sozialdemokratie überhaupt noch eine Chance?
Ja, das ist eine sehr traurige Geschichte mit Aufstehen aus meiner Sicht. Es gibt ja noch viele aktive Ortsgruppen, aber das, was wir eigentlich wollten auf Bundesebene, da wirklich Forderungen zusammenzutragen, die eine Mehrheitspolitik ermöglichen, die eigentlich von der Mehrheit gewollt sind, das ist aus wirklich dämlichen Gründen gescheitert. Aber so eine Sammlung, also eine Bündelung von Kräften, die, glaube ich, einfach das Notwendige tun wollen und wir müssen sie auch tun, das ist, glaube ich, aktueller denn je.
Wenn wir jetzt mal darüber reden, was die sozialdemokratische Idee 2019 oder vielleicht der Zukunft sein könnte, dann merkt man ja doch, dass nicht nur die SPD in Deutschland, sondern viele sozialdemokratische Parteien in Europa Probleme haben, das überhaupt inhaltlich zu greifen, zu definieren. Was könnte diese Idee denn sein?
Ja, es geht einfach um eine Gerechtigkeit. Die Sozialdemokratie hat, ja, man kann schon fast sagen, seit 20 Jahren, wenn nicht schon noch länger, eigentlich ihre eigentlichen Anliegen verfehlt. Also ich glaube, das kommt sehr aus den 90er Jahren, wo alles dem Markt übergeben wurde. Der Markt würde das schon richten und da kommt ja auch Public-Private-Partnership und all diese Dinge, die damals en vogue waren und das hat, glaube ich, sehr vielen den Kopf verdreht. Und in Deutschland begann das ja schon mit den Schröderschen Reformen. Und jetzt kommt man schnell in so eine Pose, dass man sagt, ich habe es euch doch schon immer gesagt, aber das ist ja alles nichts Neues. Also ich habe Schröder nur einmal gewählt. Dann dachte ich, das ist ja eine Katastrophe, dass dieses Rot-Grün, was man gewählt hat, gerade damit es die Interessen der Schwächeren vertritt, dass von dort Gesetze kommen, die eben gegen diese Schwächeren letztlich gemacht sind. Vielleicht hat man sich was ganz anderes erhofft, das mag ja sein, aber es stellte sich ja schnell heraus, wie sehr das polarisiert und in was für wirklich erbärmliche Lebensumstände das führt. Und das kann man ja als einen Fehler erkennen, aber spätestens als dann die erste große Koalition vor der Tür stand, habe ich ja mit Freunden auch versucht, etwas gegen diese große Koalition zu initiieren, dass man also sagt, geht da bitte nicht rein, versucht lieber eine linke Alternative jetzt endlich aufzubauen. Das ist natürlich gescheitert, da hätte man sehr viel mehr Zeit und Geld und Leute und überhaupt gebraucht. Das lässt sich nicht so einfach nebenbei machen, aber das ist schon Hauptursache für den Zustand, den wir heute haben. Nicht nur, dass es eine fehlende, wirklich linke, durchsetzungsfähige Linke gibt, sondern eben auch eine Ursache für das Erstarken von nationalistischen Kräften.
Sie haben sich mehrfach für die SPD in der Vergangenheit engagiert, also unter anderem 2005. Dann beim 150. Geburtstag waren Sie in diesem Geburtstagsbüchlein auch mit einem Text vertreten.
Aber alles sehr kritisch, glaube ich. Also Wahlkampf habe ich 2005 ganz bestimmt nicht für die SPD gemacht.
Ja, aber trotzdem haben Sie sich vielleicht als sowas wie einen Ideengeber verstanden.
Naja, ich finde es ja immer gut zu reden, so. Und dann auch mein Geburtstagsgruß für Sie. Also das ist ja eine Qualität der SPD, dass die eine ganze Menge aushalten. Und ich bin auch im Willy-Brandt-Kreis drin, wo also wirklich sehr kritisch gesprochen wird. Das ist ja was Gutes. Also ich, wenn mir da nicht dran an der SPD nicht dran lege, dann würde ich da ja nichts sagen.
Leidet die Sozialdemokratie vielleicht auch daran, dass es Dystopien gibt, die den Rechten in die Hände spielen, Untergangsszenarien, Verschwörungstheorien, aber keine Utopien, für die es sich zu kämpfen lohnt?
Also meiner Ansicht nach braucht man weder Dystopien noch Utopien, sondern das, was wir tun müssen, liegt so auf der Hand, ob das jetzt die Umwelt ist, ob das der Frieden ist, ob das Nord-Süd-Konflikt ist. Also man muss sich um die jetzigen Konflikte kümmern, in dem Sinne, dass es allen besser geht. Also vor allen Dingen eben eine Politik für die Schwachen. Und wenn man das macht, muss man sich gar nicht so um rechts kümmern. Natürlich lässt sich nicht alles aus sozialen und ökonomischen Dingen erklären, aber das ist letztlich doch die Basis für ganz, ganz entscheidende Sachen. Und das Furchtbare ist ja, wenn man sich so eine Regierung wie Orban anguckt oder die DPs in Polen oder selbst wenn man so muslimisch-islamistische Strömungen ansieht, die sind ja sozial unglaublich engagiert oder tun da etwas. Das sind so Freiräume, die durch so eine neoliberale Grundhaltung geschaffen worden sind. Und da stoßen die rein. Das ist ja jetzt nicht, dass die Leute plötzlich alle irgendwie Nationalisten geworden sind. Also das gibt's natürlich auch und sowas Selbstverstärkendes. Aber das hat alles schon auch sehr konkrete Ursachen, die man auch angehen kann.
Aber würden Sie trotzdem sagen, die SPD hat im Moment keine Geschichte zu erzählen?
Vielleicht scheint es, oder ist es so, oder es wird nicht gehört. Ich glaube, da fehlt es wirklich an Entschiedenheit. Ich meine, Andrea Nahles hat ja versucht, Hartz IV aufzulösen, aber hat, glaube ich, da auch etwas unglücklich agiert. Aber es war eben nicht wirklich so ein grundsätzliches Ruder rumreißen. Und das lag an der Großen Koalition. Und dann, glaube ich, gibt es ja auch innerhalb der SPD, das sind ja da auch sehr verschiedene Strömungen, die einen, die das gar nicht so schlecht finden, also Seeheimer Kreis und andere eben, die darunter leiden. Und in der Geschichte der SPD liegt das eigentlich alles drin. Und man hat aber auch in der Geschichte der SPD die Warnungen. Man kann ja auch wirklich diese über 100 Jahre zurückgehen, der große Sündenfall der Arbeiterbewegung zu Beginn des Ersten Weltkrieges, dass man da eben statt einen internationalen Generalstreik zu machen, eben doch sich die nationalen Fahnen angeklebt hat. Also ich glaube, so weit muss man auch zurückgehen. Daher rühren diese Spaltungen und diese Spaltung muss auch überwunden werden von linken Kräften. Und natürlich gibt es heute nichts Soziales mehr, was das nicht auch mit ökologischen Dingen verbunden ist. Also das hängt so untrennbar miteinander zusammen, dass man das eigentlich immer beides sofort nennen muss.
Der französische Philosoph Alain Badiou, der hat in seiner Analyse der Wahlen in den USA von 2016 auch festgehalten, dass rechter Populismus auch deswegen möglich ist, weil es keine klassischen Dualismen mehr im politischen System gibt. Und Ähnliches sagt die belgische Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe. Gibt es also zu viel Mitte in der SPD? Muss die SPD im Grunde genommen raus aus der Großen Koalition, um sich zu profilieren wieder?
Es geht gar nicht so sehr ums Profilieren, sondern dass man für etwas einsteht, was man für sozial richtig hält und notwendig hält. Also ich glaube nicht, dass sich in dieser großen Koalition etwas wirklich richtig Gutes bewegen lässt und dass die SPD dann immer so den Sozialarbeiter spielt, das ist nicht ausreichend. Ich verstehe natürlich auch die Leute, die sagen, naja, aber guck mal, wir haben hier und da etwas geschafft. Das ist ja auch gerade so in den letzten Monaten oder so, da gibt es ja durchaus etwas Vorweisbares, aber das reicht ja alles nicht. Und jetzt muss man sehen, auch mit dem Höhenflug der Grünen, die das ja tatsächlich, hoffe ich, erstmal wirklich als Vorschuss verstehen, wie man das denn grundsätzlich anders gestaltet. Also ich meine, das sind so viele Dinge, ob das jetzt, das klingt jetzt so nebensächlich, aber dass nur 16% von der Plaste irgendwie wieder recycelt werden, das habe ich beispielsweise auch nicht gewusst, ja, wo man immer denkt, wie ist denn das möglich und so weiter und so fort. Also die Dinge liegen so auf der Hand. Ich denke, es müsste ganz einfach sein, heute eine gute Politik zu machen.